Wie jede wahre Geschichte, so klang auch Rohans Erzählung merkwürdig und ungereimt. Warum hatte die Wolke weder ihn noch Jak angegriffen? Warum hatte sie Terner nicht angerührt, bevor er das Amphibienfahrzeug verließ? Warum war Jak erst geflohen und dann zurückgekommen? Diese Frage war verhältnismäßig leicht zu beantworten. Er war sicherlich umgekehrt, als die panische Angst von ihm gewichen war und ihm bewusst wurde, dass er ungefähr 50 Kilometer vom Raumschiff entfernt war und es mit dem vorhandenen Sauerstoffvorrat zu Fuß nicht erreichen würde. Die anderen Fragen blieben Rätsel, deren Lösung für alle Leben oder Tod bedeuten könnten. Aber Überlegungen und Hypothesen mussten zurücktreten vor der Notwendigkeit zu handeln. Horbach erfuhr nach Mitternacht von der Katastrophe der Rohan-Gruppe. Eine halbe Stunde später startete er. Ein Raumkreuzer an eine nur 200 Kilometer entfernte Stelle zu fliegen, ist eine undankbare Aufgabe. Das Schiff muss die ganze Zeit hindurch senkrecht über den Antriebsfeuer mit verhältnismäßig geringer Geschwindigkeit gesteuert werden und verbraucht so übermäßig viel Treibstoff. Da die Triebwerke hierfür nicht eingerichtet waren, mussten ständig Elektroautomaten eingesetzt werden, trotzdem schwebte der Stahlkoloss leicht schaukelnd durch die Nacht, wie von sanft wogenden Wellen getragen. Für einen Beobachter auf der Regis 3 wäre das sicherlich ein ungewöhnlicher Anblick gewesen, diesem Schein der ausstoßenden Flammen kaum sichtbare Silhouette, die sich wie auf einer Feuersäule durch die Finsternis schob. Kurs zu halten war auch keine Kleinigkeit. Man musste über die Atmosphäre steigen und dann wieder mit dem Heck voran in sie eintauchen. All das beanspruchte die volle Aufmerksamkeit des Astrogators, zumal da der gesuchte Krater unter einem dünnen Wolkenschleier verborgen lag. Schließlich setzte der Unbesiegbare noch vor Tagesanbruch im Krater auf, 2 Kilometer von Regners alter Station entfernt. Supercopter, Maschinen und Baracken wurden sofort im Kraftfeldbereich des Kreuzers aufgestellt und ein gut ausgerüsteter Bergungstrupp hatte gegen Mittag alle Überlebenden von Rohans Gruppe eingeholt. Sie waren zwar gesund, aber geistesabwesend. 2 Räume mussten zusätzlich als Lazarett eingerichtet werden, weil im eigentlichen Bordlazarett kein Platz mehr frei war. Nun erst machten sich die Wissenschaftler daran, dem Geheimnis auf den Grund zu gehen, dem Rohan seine Rettung zu verdanken hatte, und das wäre nicht der tragische Zwischenfall mit dem Werfer in der Hand eines Wahnsinnigen gewesen, auch Jak gerettet hätte. Es war unbegreiflich, denn beide hatten sich weder in Ausrüstung und Kleidung noch im Aussehen von den anderen unterschieden, und dass sie mit Terner zu dritt in einem kleinen Geländefahrzeug gewesen waren, durfte wohl ebenso wenig von Bedeutung gewesen sein. Gleichzeitig stand Horbach vor der unangenehmen Entscheidung, was weiter zu tun sei. Eins war klar, er konnte mit Tatsachen zur Flottenbasis zurückkehren, die die Heimkehr rechtfertigen und das tragische Ende des Kondors aufhalten. Was die Wissenschaftler am meisten beschäftigte, die metallenen Pseudoinsekten, ihre Symbiose mit den Maschinenpflanzen, die auf dem Gestein wucherten, und schließlich die Frage nach dem Psychismus der Wolke, es war ja nicht einmal bekannt, ob nur eine oder mehrere Wolken existierten und ob sich alle kleineren Wolken zu einem geschlossenen System verbinden konnten, all das zusammen hätte ihn nicht bewegt, auch nur eine Stunde länger auf Regis 3 zu bleiben, wenn nicht noch immer 4 Männer von Regners Gruppe, unter ihnen Regner selbst, gefehlt hätten. Die Spuren der Vermissten hatten Rohans Gruppe in die Schlucht geführt. Zweifellos würden die Wehrlosen dort umkommen, selbst wenn die leblosen Bewohner der Regis sie unbehelligt lassen sollten. Deshalb mussten die ganze Umgebung abgesucht werden, weil die Verunglückten jeder Fähigkeit vernunftgelenkten Handelns beraubt und allein auf die Hilfe des Unbesiegbaren angewiesen waren. Das Einzige, was einigermaßen feststand, war der Umstand, auf den sich die Suchaktion erstrecken musste, weil sich die Männer auf ihren Irrwegen durch die Grotten und Schluchten nicht mehr als einige Dutzend Kilometer von dem Krater hatten entfernen können. Sie hatten nur noch wenig Sauerstoff in den Apparaten, doch die Ärzte versicherten, es sei nicht lebensgefährlich, die Atmosphäre des Planeten zu atmen, und bei dem Zustand der Leute hatte eine Benommenheit, die durch die im Blut gelösten Methan hervorgerufen wurde, natürlich keine ernste Bedeutung. Das Gelände, das für die Suchaktion in Frage kam, war nicht allzu ausgedehnt, aber ausgesprochen schwierig und unübersichtlich. Alle Winkel und Spalten, Grotten und Höhlen durchzukämmen, würde selbst unter günstigen Voraussetzungen Wochen dauern. Unter den Felsschichten der gewundenen Schluchten und der Täler lag, nur an manchen Stellen mit ihnen verbunden, ein zweites System unterirdisch vom Wasser ausgespülter Gänge und Grotten verborgen. Es war durchaus möglich, dass die Verschollenen sich in einem dieser Verstecke aufhielten. Außerdem war kaum damit zu rechnen, sie alle an einem Ort zu finden. Des Gedächtnisses beraubt, waren sie hilfloser als Kinder. Denn die wären zumindest zusammengeblieben. Obendrein war diese Gegend als Niststelle der schwarzen Wolke bekannt. Die riesigen Anlagen des Unbesiegbaren und seine technische Ausrüstung waren bei der Suchaktion nicht recht zu gebrauchen. Der sicherste Schutz, das Kraftfeld, ließ sich in den unterirdischen Gewölben des Planeten überhaupt nicht einsetzen. Also gab es nur die Wahl zwischen sofortiger Umkehr, das wäre gleichbedeutend gewesen mit dem Todesurteil für Verschollenen, und Aufnahme der riskanten Suchaktion. Eine echte Chance lag dabei auch nur in den nächsten Tagen, bestensfalls der nächsten Woche. Horbach war sich bewusst, dass die Männerspiele nicht mehr lebend geborgen werden konnten. Tags darauf rief der Astrogator in aller Frühe die Spezialisten zusammen, erläuterte ihnen die Lage und erklärte, er zähle auf ihre Hilfe. Sie waren im Besitz einer Handvoll jener Metallinsekten, die Rohan in die Jackentasche mitgebracht hatte. Fast 24 Stunden hatte man damit zugebracht, sie zu untersuchen. Horbach wollte wissen, ob es möglich sei, diese Gebilde unschädlich zu machen. Überdies tauchte wieder die Frage auf, weshalb Jaak und Rohan von dem Zugriff der Wolke verschont geblieben waren. Die Kriegsgefangenen nahmen während der Beratung einen Ehrenplatz ein, in einem geschlossenen Glasgefäß mitten auf dem Tisch. Es waren nur noch etwa 20 Stück, die anderen waren bei der Untersuchung zerstört worden. Diese Gebilde von genau symmetrischer Dreiteilung erinnerten in der Form an den Buchstaben Y. Sie hatten drei spitz auslaufende in einer zentralen Fertigung verankerte Flügel. Bei direkter Beleuchtung sahen sie kohlschwarz aus. Bei reflektiertem Licht aber schillerten sie bläulich und olivgrün wie der Hinterleib mancher irdischer Insekten, der sich wie der Rosettenschliff eines Brillanten aus winzigen Flächen zusammensetzt. Ihr Inneres wies immer dieselbe, allerdings mikroskopisch kleine Struktur auf. Ihre Elemente, 100-mal kleiner als ein Sandkörnchen, bildeten eine Art autonomes Nervensystem, in dem voneinander teilweise unabhängige Stränge zu unterscheiden waren. Der kleinere, die Arme des Buchstaben Y bildende Teil stellte ein Steuersystem für die Bewegung des Insekts dar, das in der mikrokristallinen Struktur der Arme eine Art universellen Akkumulator und zugleich Energieumwandler besaß. Je nachdem, wie die Mikrokristalle zusammengepresst wurden, erzeugten sie ein elektrisches oder ein magnetisches Feld oder aber veränderliche Kraftfelder, die den Mittelteil auf eine verhältnismäßig hohe Temperatur bringen konnten, sodass die gespeicherte Wärme in einer Richtung nach außen strömte. Die schubähnliche Luftbewegung, die dadurch hervorgerufen wurde, ermöglichte es ihnen, beliebig aufzusteigen, wobei die einzelnen winzigen Kristalle mehr flatterten als flogen und, zumindest bei den Versuchen im Labor, unfähig waren, ihren Flug genau zu steuern. Verbanden sie sich hingegen durch Verkettung der Flügelenden miteinander, so entstanden Aggregate mit umso besseren aerodynamischen Eigenschaften, je größer die Anzahl war. Jeder Kristall verband sich mit drei anderen. Außerdem konnte sich sein Arm mit dem Mittelteil eines anderen verbinden und so einen vielschichtigen Bau, der sich auf diese Weise vergrößernden Systeme ermöglichten. Die einzelnen Kristalle brauchten sich dabei nicht zu berühren. Eine Annäherung der Flügelspitzen genügte, durch das erzeugte Magnetfeld das ganze Gebilde im Gleichgewicht zu halten. Ballte sich eine bestimmte Menge von Insekten zusammen, so wies das Aggregat zahlreiche Gesetzmäßigkeiten auf. Wenn es zum Beispiel durch äußere Reize aufgestachelt wurde, dann konnte es seine Bewegungsrichtung, seine Form und Größe ändern. Einige der Gebilde, die Rohan mitgebracht hatte, waren beschädigt, andere jedoch zeigten typische Reaktionen. Der einzelne Kristall konnte herumflattern, aufsteigen und fast unbewegt in der Luft stehen bleiben, herabfallen, sich der Reizquelle nähern oder sie meiden. Zudem war er völlig ungefährlich, selbst bei Vernichtungsgefahr. Die Forscher versuchten sie mit chemischen Mitteln durch Kraftfelder, Hitze und Strahleneinwirkung zu vernichten, sandte er keinerlei Energie aus. Man konnte ihn wie den jämmerlichsten Erdenkäfer zerquetschen. Allerdings mit dem Unterschied, dass die kristalline Metallpanzer nicht so leicht zu knacken war. Aber sobald sich die Insekten zu einem verhältnismäßig kleinen Aggregat zusammenschlossen, erzeugten sie, wenn man sie Wirkung eines Magnetfeldes aussetzte, ein Gegenfeld, das andere aufhob. Bei Erhitzung versuchten sie, die Wärme durch Infrarotstrahlung abzuschütteln. Weitere Versuche waren nicht möglich, da die Wissenschaftler nur über eine Handvoll Kristalle verfügten. Die Wissenschaftler verlangten Zeit für weitere Untersuchungen, vor allem aber wünschten sie eine größere Menge an Kristallen. Sie schlugen deshalb eine Expedition in das Innere der Schlucht vor, die nach den Verschollenen forschen und gleichzeitig einige 10.000 Pseudoinsekten mitbringen sollte. Horpach willigte ein. Er war jedoch der Ansicht, dass kein Menschenleben mehr gefährdet werden durfte. Er ordnete an, eine Maschine in die Schlucht zu schicken, die bisher nicht in Aktionen teilgenommen hatte. Es war ein 80 Tonnen schweres automatisches Spezialfahrzeug, das sonst nur bei starker radioaktiver Verseuchung, hohem Druck und hohen Temperaturen eingesetzt wurde. Dieses Gerät, das allgemein Zyklop genannt wurde, war tief unten auf dem Grunde des Raumkreuzers an den Trägern der Ladeluke befestigt. Normalerweise wurden solche Geräte auf dem Planeten nie benutzt. Auch der Unbesiegbare hatte seinen Zyklopen bisher nie gebraucht. Die Situation, die diesen äußersten Schritt erforderlich gemacht hatten, war in der gesamten Raumflotte an den Fingern abzuzählen. Den Zyklopen nach etwas auszusenden, hieß bei den Raumfahrern so viel wie dem Teufel eine Aufgabe zu übertragen. Von der Niederlage eines Zyklopen hatte bisher keiner gehört. Der Zyklop war 8 Meter lang und entsprechend breit in den Schultern. Der Durchmesser seines Gehäuses betrug mehr als 4 Meter. Sollte sich ein Felsspalt für ihn als unzugänglich beweisen, so konnte er die Öffnung dadurch erweitern, dass er entweder seine stählerne Teleskophand gebrauchte oder das Gestein beiseite fegte und mit dem Kraftfeld zermalmte. Aber ihm konnte auch nichts geschehen, wenn das Feld ausgeschaltet wurde, denn seine Keramik-Vanadium-Panzer waren hart wie Diamant. Im Inneren des Zyklopen war ein Automat installiert, der sich der Männer annehmen sollte, wenn sie gefunden waren. Auch Betten standen für sie bereit. Als alle Einrichtungen überprüft waren, glitt der Panzerkoloss schließlich sonderbar leicht die Rampe hinunter, passierte, wie von einer unsichtbaren Kraft getragen, er wirbelte selbst, wenn er schnell fuhr, keinen Staub auf, die mit blauem Licht markierten Durchgänge im Kraftfeld des Unbesiegbaren und geriet den am Heck versammelten Männern bald aus den Augen. Etwa eine Stunde lang funktionierte die Funk- und Fernsehverbindung zwischen dem Zyklopen und der Steuerzentrale einwandfrei. An dem großen Obelisken, der aussah wie ein umgekimmter Kirchturm und der teilweise die Sicht auf die Felswände versperrte, erkannte Rohan den Eingang der Schlucht wieder, wo der Angriff stattgefunden hatte. Auf der ersten mit großen Gesteinsbrocken übersäten Geröllhalde verringerte sich die Geschwindigkeit ein wenig. Die Männer an dem Bildschirm hörten sogar den Bach plätschern, der unter den Felstrümmern verborgen war. So lautlos arbeitete der Atomantrieb der Zyklopen. Die Nachrichtenleute konnten bis 2.40 Uhr Bild und Ton aufrechterhalten. Dann hatte der Zyklop den flachen und gangbaren Teil der Schlucht durchquert und war im Labyrinth des rostigen Gestrüpps angelangt. Dank der Anstrengung der Funktechniker gelang es, noch 4 Meldungen durchzugeben und zu empfangen, aber bereits die 5. war derart verstümmelt, dass sie sich den Inhalt zusammenreimen mussten. Das Elektronengehirn des Zyklopen teilte mit, dass er einwandfrei vorankomme. Da startete Horpach vom Unbesiegbaren aus, genau nach Plan, eine mit einem Fernsehrelais ausgerüstete Flugsonde. Sie stieg steil zum Himmel auf und war in wenigen Sekunden verschwunden. Dafür empfing die Zentrale ihre Signale. Gleichzeitig tauchte, aus einer Meile Höhe gesehen, eine malerische Landschaft auf, lauter zerklüftete Felsen, mit rostroten und schwarzen Buschstreifen überzogen. Minuten später entdeckten sie in der Tiefe mühelos den Zyklopen, der sich auf dem Grunde der großen Schlucht vorwärts schob und wie eine stählerne Faust glänzte. Horpach, Rohan und die Leiter der Spezialgruppen standen an dem Bildschirm in der Steuerzentrale. Der Empfang war gut, aber sie hatten im Voraus einkalkuliert, dass es sich verschlechterte oder unterbrochen wurde. Deshalb waren weitere Sonden startklar, die als Übertragungsstation dienen sollten. Der Chefingenieur war fest überzeugt, dass die Verbindung mit dem Zyklopen im Falle eines Angriffs abreißen würde und mit Hilfe der Sonden würden sie wenigstens seine Operation beobachten können. Die vor dem Bildschirm versammelten Männer bemerkten im weiten Blickfeld, dass sich dank dem hohen Flug der Telesonde vor ihnen auftat, dass die Maschine nur noch einige hundert Meter von den Transportern im Felsentor entfernt war, die den weiteren Weg versperrten. Die Elektronenaugen des Zyklopen konnten das nicht sehen. Nach Lösung seiner Aufgaben sollte der Zyklop auf dem Rückweg zwei Raupenfahrzeuge abschleppen, die infolge eines Zusammenpralls ineinander verklemmt waren. Die verlassenen Transporter sahen von oben wie kleine grünliche Schachteln aus. Neben einem war eine zum Teil verkohlte Gestalt zu kennen, der Leichnam des Mannes, den Rohan mit dem Werfer getroffen hatte. Genau vor der Wegkehre, hinter der die Säulen des Felsentores aufragten, hielt der Zyklop an und näherte sich einer fast bis auf die Talsohle hinunterreichenden Matte aus Metallgestrüpp. Gespannt beobachteten sie seine Bewegung. Er öffnete vorn das Kraftfeld, um durch die Lücke den Greifer ausfahren zu können, der sich wie ein verlängerter Geschützlauf mit einer Greifhand aus der Hülse schob, ein paar Strauchbüschel packte und sie anscheinend mühelos aus dem felsigen Untergrund riss. Danach setzte das Fahrzeug ein Stück zurück und kroch rückwärts in die Schlucht hinunter. Die Operation war glatt verlaufen. Mithilfe der Telesonde, die über der Schlucht schwebte, wurde der Funkkontakt mit dem Gehirn des Zyklopen aufgenommen. Er meldete, dass eine von den schwarzen Insekten wimmelnde Probe im Container untergebracht sei.